Wie es in Waldhausen zugeht, Kapitel 3. Ein neuer Kranker. Nun sind schon gleich 4 Wochen vorbei, seit Herr Delmi bei uns angekommen ist, und noch ist nicht eine Klage gegen die Kinder von seiner Seite eingelaufen, sagte eines Morgens der Amtmann zu seiner Frau. »Ich begreife gar nicht, wie das zugeht. Erinnere dich nur, wie früher jede Woche eine ganze Liste von Klagen einlief über die Überheblichkeiten von Max, die Grobheit von Lex und all den mannigfachen Unfug Tillys. Und jetzt, heute früh, als ich ihm mit einem Haufen Bücher unter dem Arm begegnete, sag ich nun, Herr Delmi, keine Beschwerden über das junge Volk?« »Nicht im Geringsten«, antwortete er, »im Gegenteil, mit jedem Tag gewinne ich die Kinder mehr lieb.« »Was sagst du dazu?« »Ich sage dir ja, Herr Delmi ist mit den Kindern fertig geworden«, antwortete die Frau Amtmann mit vergnügtem Lächeln. »Ich sehe auch mit großer Befriedigung, dass Max jetzt viel mehr Zeit auf seine lateinischen Arbeiten verwendet als früher. Es ist ihm daran gelegen, sie ordentlich zu machen.« »Merkwürdig«, sagte der Amtmann, indem er seinen Hut ergriff und das Zimmer verließ. Jetzt kam Lex hereingerannt, sichtlich in Aufregung, denn er war ganz außer Atem. »Ich will dir nur sagen, Mutter«, stieß er schon unter der Tür heraus, »dass Herr Delmi sehr ungerecht ist.« »So sollst du nicht sprechen, Lex«, sagte die Mutter bestimmt. »Herr Delmi ist dein Lehrer und dazu ein ganz vortrefflicher Mann. Wenn er dich bestraft hat, hast du jedenfalls das verdient.« »Er hat mich nicht bestraft«, rief Lex immer noch in großer Aufregung, »aber weil es wirklich so ungerecht ist, macht es mich böse. Siehst du, Mutter, wenn ich dem Feldmauser Michel nur zurufe, komm einmal her, du alter Karrengaul, dann hebt Herr Delmi gleich drohend den Finger in die Höhe und sagt mit ganz strengem Ton, »Lex, Lex, lass mich das nicht wieder hören.« Und wenn ich dann sage, ja, der Max sagt zu ihm noch ganz anderes, meinst du, erhebe dann auch den Finger in die Höhe und sage strafend, Max, Max? Kein Wort, sagt er zu ihm. Er sieht ihn nur an und tut, als wenn das nicht möglich wäre. Max ist aber kein Erzengel, wenn auch Herr Delmi meint, er sei einer. Unterdessen waren die anderen Geschwister eingetreten und Max, der eine Ahnung davon hatte, was Lex der Mutter vorgebracht haben mochte, fragte gleich, »Lex, hast du Herrn Delmi verklagt?« »Was wahr ist, habe ich gesagt. Herr Delmi ist ungerecht«, sagte Lex trotzig. »Das ist er nicht«, gab Max zurück. »Er ist immer gerecht und dazu immer freundlich und dann noch so höflich, dass man's gleich auch wird. Es gibt nichts, was man gegen ihn sagen kann, wenn man nicht ein Querkopf ist. Ist das nicht wahr, Elsa?« »Ja, ja, es ist wahr«, stimmte Elsa unbedingt ein. Denn noch nie hatte Elsa eine so zarte Behandlung von einem Lehrer in Erziehung und Unterricht erfahren und darin war sie sehr empfindlich. Elsa hatte sich bis jetzt vor allen Lehrern ohne Ausnahme gefürchtet, aber vor Herrn Delmi fürchtete sie sich nicht. »Ist es wahr, Tilly?«, fragte Max weiter. Tilly hatte einen kleinen Kampf zu bestehen, denn sie war gewohnt, in allen Dingen zu Lex zu halten, und jetzt sollte sie gegen ihn stimmen? Aber um wen handelte es sich auch jetzt? Was hatte Tilly bisher öfter für schwierige Augenblicke während der Unterrichtsstunden erlebt? Lebendig stieg in ihr die Erinnerung an ihre hilflose Lage auf, wenn sie früher beim Zeichenunterricht häufig falsche Striche mit solcher Hast- und Kraftanstrengung ausmerzte, dass schließlich fast nur noch der weiße Rand des Papiers übrig war. Der innere Raum war, wo die Zeichnung stehen sollte, hatte sich ein großes Loch verwandelt, so dass sich Tilly in der größten Verlegenheit befand, wohin nun die Zeichnung kommen sollte. Auch musste sie der schweren Augenblicke gedenken, da sie oft mitten in einer großen Stille, die zur Lösung irgendeiner wissenschaftlichen Frage benutzt werden sollte, plötzlich in Gelächter ausbrach. Das fasste der Lehrer dann häufig als persönliche Beleidigung auf, obschon die Veranlassung bei Tilly nur die Erinnerung an ein Lied war, das Kathi am Tag vorher gesungen hatte. Dann sagte der Lehrer meistens: »Noch einen Laut, Tilly, und du stehst vor der Türe!« Trotz aller Bemühungen, ernst zu sein, brach das Lachen dann doch regelmäßig wieder hervor, und sie stand gleich darauf vor der Türe. Wie anders war es jetzt? Fing Tilly mit ihrem wüsten Radieren an, gleich lag Herr Delmys Hand auf ihrer Schulter, und ganz freundlich sagte er: »Nicht so, Tilly, nicht so!« Dann setzte er sich zu ihr hin, und nach wenigen Strichen kam alles in Ordnung. Brach Tilly einmal in unvermutetes Gelächter aus, gleich legte Herr Delmy sein Buch aus der Hand und sagte ganz sanftmütig: »Wir müssen warten, bis Tilly fertig ist mit Lachen. Sie kann sonst nicht folgen.« Dabei sah er aber Tilly an, als ob sie ihm ein Leid antun wollte, und augenblicklich verlor sie auch die Lust zum Lachen und war ganz still. Nachher lachte sie während der Unterrichtsstunden so bald nicht wieder. Tilly hatte eine solche Liebe zu Herrn Delmy gefasst, dass sie durch Feuer und Wasser für ihn gegangen wäre. So ging es denn nicht anders, sie musste auch für ihn zeugen, wenn es auch gegen Lex war. Ganz laut und bestimmt sagte Tilly nach einigen Augenblicken: »Ja, das ist gewiss wahr.« Lex war überstimmt. Brummend ging er zur Tür hinaus und wollte eben zur Erleichterung seines Gemüts seinen großen Ball mit aller Wucht gegen das neue Scheunentor werfen, als er zur rechten Zeit noch den Vater erblickte, der eben um die Ecke bog und im Sturmschritt herankam. Hinter ihm her lief eine Frau, die ein rotes Tuch um und einen Hut mit einem blauen Kornblumenkranz auf dem Kopf hatte. Das hing aber alles ganz sonderbar an ihr herum. Dazu machte sie mit beiden Händen und Armen immerfort die lebhaftesten Gebärden und rief ohne Aufhören: »Seien Sie so gut, Herr, seien Sie so gut!« Jetzt vergaß Lex, dass er eigentlich auf die Geschwister bös war, weil sie ihn überstimmt hatten. Er rannte zurück und riss die Stubentür weit auf. »Kommt, kommt«, rief er hinein, »schnell, es gibt etwas Lustiges.« Dann rannte er zurück und die drei anderen hinter ihm her. Eben kamen sie unter der offenen Haustür an, als der Vater zu der mit Händen und Armen in der Luft herumfechtenden Frau sagte: »Sie haben es gehört, ich kann nicht und ich tue es nicht. Und nun nehmen Sie Vernunft an und machen Sie keinen solchen Lärm.« Damit kam er immer schneller zum Haus heran, als wäre er auf der Flucht, und die Frau kam immer schneller hinter ihm drein. Nun rannte er die steinernen Stufen hinauf ins Haus hinein und gleich auf die Stube los. Dann warf er die Tür hinter sich zu. Die Frau war bei den Kindern angekommen. Sie stürzte sich gleich auf Elsa, nahm sie bei den Händen, küsste ihr dieses unaufhörlich und rief immer zu: »O, kleines Madamchen, seien Sie so gut, seien Sie so gut! Sagen Sie dem Herrn Vater, seien Sie so gut!« Im Zimmer war der Amtmann mit großen Schritten hin und her gegangen. Er war sehr aufgeregt von dem beharrlichen Wesen der Fremden, und erst nach längerer Zeit antwortete er auf die wiederholten Fragen seiner Frau. »Es handelt sich um eine Kranke«, erklärte er endlich. »Es sind herumziehende Musikanten unten im Wirtshaus angekommen. Die müssen eine Kranke bei sich haben. Da schickt mir nun der Wirt eine Frau auf den Hals, die wie eine Klette ist. Man wird sie gar nicht mehr los. Sie will die Erlaubnis von mir, ihre Kranke in unser Krankenhaus bringen zu dürfen, und die gebe ich nicht, durchaus nicht. Das fehlte noch, dass man solches Vagabundenvolk aufnehme, da gingen mir unsere Leute gar nicht mehr hinein, nicht einer.« Jetzt kam Lex wieder hereingestürmt. »Mutter«, rief er dringend, »komm doch nur heraus und sieh!« Wie der Blitz schoss er wieder fort. Die Mutter folgte dem Ruf. Draußen stand noch die Frau im roten Schal und flehte unablässig mit lauter Stimme: »Seien Sie so gut!« An den Stufen des Hauses stand ein großer, bärtiger Mann, der hatte es wohl als das Wirksamste erachtet, die Kranke gleich selbst mitzubringen. Auf seinen Armen trug er ein tot blasses Kind, das erschöpft seinen Kopf auf der Schulter des Mannes liegen ließ und kaum die Augen öffnete. Die langen schwarzen Wimpern und die dichten dunklen Haare, die ihm in die Stirne fielen, ließen das schmale Gesichtchen noch blasser erscheinen. Das Kind sah so zart und schmächtig aus, dass es der Frau des Amtmanns zu Herzen ging, es so herumgeschleppt zu sehen. Sie hörte von den Leuten, dass sie aus dem Mailändischen seien, dass das Kind ihnen nicht gehöre, sondern dass sie es von einem guten Bekannten in Oberitalien für die Reise übernommen hätten, weil es so schön sang und sie es gut brauchen konnten. Nun aber sei es ihnen krank geworden und sie müssten es irgendwo unterbringen, denn es könne nicht weiter. Nun hatte ihnen der Wirt im Dorf gesagt, es sei ein schönes Krankenhaus da und Platz darin. Aber der Herr Amtmann müsse die Erlaubnis geben, sonst dürfen sie es nicht hinbringen. »O Mutter«, bat jetzt Elsa, »sag doch Vater, dass er es erlauben soll. Sieh nur, wie bleich das Kind ist.« Nun stimmten die drei anderen auch ein und drängten die Mutter, dass sie die Erlaubnis hole, denn der Anblick des kranken Kindes ging ihnen allen sehr zu Herzen. Die Mutter hatte auch gleich beim ersten Blick auf das Kind beschlossen, sich seiner anzunehmen. Sie ging nun nach dem Zimmer zurück. »Die Kranke ist draußen«, sagte sie zu dem auf- und niederschreitenden Amtmann. »Es ist ein Kind, gegen das wir nicht hart sein dürfen. Komm aber nur selbst heraus und sieh es an, so wirst du es sicher nicht fortschicken.« »Ach, was«, brummte der Amtmann, »herumziehendes Volk, ich tu's einmal nicht.« »Das Kind kann nicht weiter, es ist zu matt und krank. Es war wohl viel zu zart zu solchem Herumziehen, aber wir können es nicht auf der Straße umkommen lassen, das darf nicht sein. Wenn es keine Möglichkeit gibt, es ins Krankenhaus aufzunehmen, will ich mich nach etwas anderem umsehen. Irgendjemand wird es aufnehmen, wenn ich für alles einstehe.« Der Amtmann hatte immer größere Schritte gemacht, während seine Frau so sprach. Jetzt trat er in aller Aufregung vor sie hin. »Wenn du denn durchaus unser Krankenhaus von Grund aus schädigen willst, so magst du's tun, aber auf deine Verantwortung hin. Willst du das?« »Ja, gewiss will ich diese Verantwortung gern tragen«, entgegnete die Mutter ruhig. »Eine Wohltat an einem verlassenen Kinde zu tun, kann nicht so schlimme Folgen haben. Tu mir nur den Gefallen und komm selbst heraus und sieh dir das Kind an.« Der Amtmann folgte jetzt wirklich seiner Frau. Draußen warf er erst einen Blick auf das Kind, dann wandte er sich an den Mann. »Ist das euer Kind?« »Nein, Herr, nein, seit einem halben Jahr ist es bei uns«, antwortete dieser ehrerbietig. »Habt ihr's etwa irgendwo mitgenommen oder so etwas?«, fragte der Amtmann und schaute den Alten scharf an. »Nein, nein, Herr, nein, solche Leute sind wir nicht«, entgegnete der Alte treuherzig. »Aber sie kann selbst reden und sagen, wie es ist. Sie ist jetzt nur zu matt.« »Kommt mit mir«, sagte der Amtmann und schritt voran, den schmalen Wiesenweg hinunter, der zum Krankenhaus führte. Der Mann folgte sogleich nach. Die Frau küsste erst alle Hände, derer sie habhaft werden konnte, und machte eine Menge von Danksagungen, verständliche und unverständliche. Dann lief sie ihrem Manne nach. Die Pflegerin im Krankenhaus musste sich sehr wundern, als sie sah, dass der Amtmann selbst eine Kranke daherbrachte. Sie dachte, an der müsse ihm besonders gelegen sein. So kam sie schnell entgegen und legte das Kind in einen Sessel. Es mochte ungefähr von Tillys Größe sein, vielleicht noch etwas größer. Gewiss war es schon in gesunden Tagen lange nicht so kräftig gewesen wie die rundarmige Tilly, und jetzt sah es so schmal und mager aus, dass man es fast durchsichtig nennen konnte. Einen Augenblick hatte das Kind die Augen aufgemacht, als man es in den Sessel setzte, aber sie gleich wieder geschlossen. Nun lag es regungslos, das bleiche Gesichtchen an das Polster geschmiegt. Der Amtmann sagte mitleidig, pflegt das Kind nur recht, es ist ja zum Umblasen. Ja, ja, gewiss, Herr Amtmann, natürlich, versicherte die Pflegerin, indem sie den Herrn noch hinaus bis an die Haustür geleitete. Er ging dann mit dem Mann und seiner Frau dem Wirtshaus zu, denn er wollte noch einiges über die Umstände der Leute wissen. Im Hause des Amtmanns ging es heut durchweg etwas aufgeregt zu. Kaum war der Vater mit der Kranken verschwunden, so erschien Kathi an der Hausecke und hielt mit siegreicher Miene zwei große, zappelnde Krebse in die Höhe. Augenblicklich rannten Lex und Tilly ihr entgegen, und dann zogen alle drei mit großen Schritten dem nahen Brunnen zu, wo sie ein wichtiges Unternehmen auszuführen hatten. In den kleinen Brunnentrog, in den das Wasser vom Großen abfloss, wenn dieser zu voll war und der ihnen immer als ihr Trog erschienen war, auf dem sie ihre Schiffe segeln ließen und andere Versuche machten, sollte jetzt eine Krebszucht angelegt werden. Tilly und Lex hatten daher Kathi beauftragt, zwei schöne große Krebse herbeizuschaffen. Die wollten sie in den kleinen Brunnentrog setzen und so den Grund zu der Krebsfamilie legen, die wohl in kurzer Zeit in dem Trog herumwimmeln werde. Das würde dann ein sehr kurzweiliges und nebenbei einträgliches Geschäft für sie werden, denn sie hatten im Sinn der Mutter an den Festtagen eine Anzahl junger Krebse gegen gute Entschädigung in die Küche abzuliefern. Während nun die drei mit ihren Krebsen beschäftigt am Brunnen standen, erscholl ein heftiges Peitschenknallen und gleich darauf rief Max mit befehlender Stimme: »Wollt ihr einmal kommen, ihr Plebejer? Ich will ausfahren!« »So fahr«, rief ihm Lex zu, »und wenn wir Plebejer sind, so weiß ich jetzt schon, was wir tun sollten.« »Plebejer haben gar nichts zu wollen«, herrschte Max zurück. »Jetzt kommt! Oder ihr sollt erfahren, wie Plebejer zum Gehorsam gebracht werden.« »Wir lassen uns von dir nichts befehlen, und ich weiß auch, wie sich die Plebejer helfen. Das kannst du dann auch erfahren«, rief Lex trotzig. So zäher Widerstand war Max zu viel. Er fing an zu drohen und zu schimpfen, knallte dazwischen mit der Peitsche, schrie immer lauter und fand immer kräftigere Worte. Auf einmal legte ihm jemand die Hand auf die Schulter. Es war Herr Delmi. Max schwieg augenblicklich. »Bist du's wirklich, Max?« fragte Herr Delmi. »Täusch ich mich denn nicht? Als ich von Weitem den Lärm und die Schimpfworte vernahm, dachte ich, das ist der Feldmauser Michel, der sich so benimmt. Und nun bist du's, Max. Bisher sah ich in dir einen jungen, ordentlichen Menschen, dem alles Rohe und Gemeine zuwider war. Wenn man mir sagte, du könntest hässliche Worte gebrauchen, konnte ich es nicht glauben und wollte es auch nicht. Ich wollte nicht meinen Glauben an dich aufgeben, und nun muss ich so etwas von dir hören? Ich habe mich sehr getäuscht in dir, Max. Du bist nicht, was ich glaubte. Diese Täuschung ist sehr schmerzlich.« Herr Delmi ging dem Hause zu, ohne sich umzusehen. Max stand einen Augenblick da, als hätte ihn der Blitz getroffen. Dann warf er die Peitsche weg und lief ins Haus und in sein Zimmer. Lex hatte unterdessen mit seinen beiden Gefährtinnen eine lange Auseinandersetzung gehabt und ihnen allerlei Erklärungen abgegeben. Nun musste der Entschluss zu einer großen Tat gefasst worden sein. Denn auf einmal rannten alle drei von dem Brunnen weg, stürzten nach der nahen Scheune und kamen dann wieder zum Vorschein, jedes unter einer großen Last keuchend. Die erhitzte Tilly brachte hintereinander schwere Holzstücke, dann große Haufen von Stroh herbei. Lex und Kathi trugen zusammen große Steine auf den Platz, die sie von dem hohen Steinhaufen hinter der Scheune herschleppten. Eine Zeit lang nahm das emsige Herantragen seinen Fortgang. Dann begann mitten auf dem freien Platz vor dem Haus ein Auftürmen aller herbeigeschafften Gegenstände, immer höher, immer gewaltiger, und doch schienen immer noch nicht genug da zu sein. Nun kroch Lex noch voller Geschäftigkeit in allen Winkeln des umfangreichen Holzschuppens herum und suchte sichtlich nach einem Hauptgegenstand. Endlich rollte er ein altes, zerbrochenes Fass heraus, das dann von allen dreien mit großer Anstrengung auf den errichteten Gerümpelhaufen hinaufgerollt wurde. Jetzt mussten noch mehrere Holzwellen herbeigeschleppt und darauf geschichtet werden. Endlich kamen zu oberst einige flache Bretter, so dass man auf dem Gipfel einen festen und sicher zu betretenden Standpunkt hatte. Nun war's genug. Eben wurde auch zum Nachtessen gerufen. Die drei Bundesgenossen steckten noch einmal die Köpfe zusammen und verabredeten sich fest und bestimmt auf den folgenden Tag. Punkt 4 Uhr, schloss Lex die Beratung. Dann schoss Kathi davon und die beiden anderen traten ins Haus ein, beide dunkelrot von der großen Anstrengung, die der Bau erfordert hatte.